Jetzt sind wir hier in einem relativ überschaubaren kleinen Raum im Pädagogischen Institut. Das hat schon so was so Leichtschulisches. Kann das sein?
Also es hat nicht die Atmosphäre, wie sie manche andere Universitäten haben. Wir waren zum Beispiel ein paar Mal irgendwie auch in Dublin und wenn man da in die Universität geht, dann ist das, also da sprüht alles irgendwie nach Wissen und Bildung. Hier ist das ein typischer 60er, 70er Jahre Bau, der auch noch, zumindest munkelten das die älteren Hausmeister, der auch dafür gebaut wurde, um im Notfall, im Kriegsfall als Lazarett zu dienen. Und das ist der Charme, der hier eher so sprüht. Damit müssen wir leider leben. Ist nicht so richtig inspirierend, aber das, was wir haben.
Nun kommt es ja nicht auf das Äußere an, auf die teils grauen Wände noch, die ich von draußen gesehen habe, sondern auf das, was da drin ist. Interessante Menschen mit interessanten Ideen und Punkten. Also Dr. Nikolaus Wilder, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Pädagogik der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Sie sind auch Gründungsmitglied des virtuellen Kompetenzzentrums für künstliche Intelligenz. Schreiben, Lehren und Lernen. Das habe ich eine ganze Menge gesagt. Ja, wie sind Sie als Pädagoge zur KI gekommen?
Also von Haus aus bin ich eigentlich tatsächlich studierter Medienpädagoge. Das war aber eigentlich nach dem Studium nie so richtig mein Thema. Und dann war ich seit 2019 in einem Forschungsprojekt, wo es um Forschungsintegrität ging und hauptsächlich unter der pädagogischen Perspektive, wie kann ich eigentlich Nachwuchswissenschaftler, Wissenschaftlerinnen wissenschaftliche Integrität vermitteln?
Was meinen Sie mit Integrität? Also Glaubwürdigkeit dessen, was vermittelt wird, oder was heißt Integrität in diesem Sinne?
Genau, alles, was gute wissenschaftliche Praxis ausmacht. Glaubwürdigkeit, Nachvollziehbarkeit, transparent, respektvoller Umgang. All das steckt drin und bei uns wäre eben die Frage, wie kriegt man das vermittelt an die Nachwuchsgeneration, weil wir auch immer mehr sogenannte Misconduct-Fälle haben, also Fälle, wo offensichtlich irgendein Missbrauch stattgefunden hat, wo zum Beispiel Daten manipuliert oder sogar völlig künstlich generiert wird und damit Millionen auch von Forschungsgeldern verschwendet wurden. Genau, da saß ich 2019 drin. Und da kam zufällig, in den Kieler Nachrichten dieses Beiblatt Unizeit, wo irgendwie einmal im Monat über Neuigkeiten aus der Universität berichtet wird. Und da gab es einen Beitrag über dieses Forschungsprojekt. Und den hat zufällig Frau Wessels gelesen. Und
die hat Professor Wessels, die ja auch wirklich sich sehr um die KI, künstliche Intelligenz in Schleswig-Holstein und nicht nur dort wirklich mit auseinandersetzt, ja.
Genau. Und die war damals zu der Zeit gerade in ihrem Forschungsfreisemester und hat sich eigentlich noch mit Plagiat und Plagiatserkennungssoftware auseinandergesetzt und hat gesagt, wenn Herr Wilder da sich mit Forschungsintegrität, dann geht es ja auch um Plagiate. Also der wird endlich mal Zahlen, Daten und Fakten dazu haben und wir haben uns dann getroffen. Und da ging es auch gleich zur Sache. Wir haben uns gleich beim ersten Treffen, haben wir uns irgendwie vortrefflich 2 Stunden lang gestritten, weil ich gesagt habe, Plagiatserkennungssoftware, das ist doch alles Mist. Was ist denn da für ein Menschenbild dahinter? Und die betrügen doch gar nicht alle und wir können die nicht alle unter Generalverdacht stellen. Und so sind wir sofort zusammengekommen, haben uns auch vorgenommen, irgendwie weiter zusammenzuarbeiten und hatten da schon bei diesem ersten Treffen, das muss 2020 gewesen sein, das Gefühl, dass dieses Thema Plagiat eigentlich tot ist, weil es plötzlich eine Technologie gab, die so grundständig Neues generiert. Etwas, was eben de facto kein Plagiat mehr ist. Und damit ist sozusagen die Plagiatserkennungssoftware-Frage völlig hinfällig geworden. Und so sind wir dann auf dieses KI-Thema gekommen. Hauptsächlich wirklich über Sprachmodelle, über textgenerierende KIs. Genau, das war dann seitdem irgendwie unser Thema. Wir hatten von Anfang an das Gefühl, das ist etwas, wo sich Hochschulen darauf einstellen müssen. Das war so unser Ausgangspunkt. Und dann haben wir noch, das war im Jahr 2021, uns bei einer Konferenz beworben, wo es um die Zukunft für Hochschule ging. Haben, wie wir heute immer noch finden, ein fantastisches Abstract da eingereicht, um zu sagen, so, das wollen wir gerne was zu machen. Das ist mit Pauken und Trompeten abgelehnt worden. Und da haben wir gesagt, also irgendwie, weil man da noch die Einstellung hatte, KI betrifft Hochschule nicht. Und dann haben wir gesagt, so, wir haben wirklich jetzt die Schnauze voll, wir machen unser eigenes Ding und haben dann dieses virtuelle Kompetenzzentrum für künstliche Intelligenz und wissenschaftliches Arbeiten gegründet.
Wir müssen das nochmal ganz kurz auseinandernehmen. Virtuelles Kompetenzzentrum. Okay, virtuell bedeutet?
Virtuell bedeutet erstmal, dass wir uns hauptsächlich tatsächlich digital auch treffen regelmäßig.
Achso, das heißt einfach per Teams-Schalte oder ein anderes
Medium. Genau, so ein Videokonferenzsystem, weil wir auch einfach bundesweit verstreut sind. Genau, das haben wir dann gegründet und uns ist allen immer besonders wichtig zu betonen, dass das noch vor der Veröffentlichung von ChatGPT war. Und da haben wir, das sieht man auch immer noch auf unserer Homepage, war eigentlich unser Hauptziel war es, Aufmerksamkeit an Bildungsinstitutionen für dieses Thema zu wecken. Ja, irgendwie es gibt keine Technologie, die in so kurzer Zeit von so vielen Menschen auf der Welt adaptiert wurde, wie diese Sprachmodelle in Form von ChatGPT als Chatmodelle.
Ich glaube, es gibt solche Momente, an die man sich zurückerinnert und die man eigentlich so nicht vergessen wird, wo Sie plötzlich gemerkt haben, im Umgang mit dieser Technologie, da passiert irgendwas. Gibt es da so einen Moment,
Also tatsächlich, es sind diese beiden Dinge. Das eine ist diese Absage. Also wir waren uns so unfassbar sicher, dass das durchgehen muss, weil für uns war irgendwie völlig augenscheinlich, dass das relevante Thema sein muss. Und da sind wir wirklich irgendwie alle vom Glauben abgefallen und gesagt, das kann doch nicht sein. Das war der eine Moment. Und der andere war tatsächlich zum ersten Mal irgendwie ChatGPT ausprobiert, weil das war so unfassbar beeindruckend, was da plötzlich eine Maschine an Text generiert hat, an Antworten generiert hat und das Gleiche natürlich auch nochmal auf Bild- und Videoebene. Video hat sehr lange gedauert, aber da hat jetzt vor 2-3 Wochen Google das aktuelle Modell veröffentlicht. Seitdem können wir im Prinzip jedes Bewegtbild auf Knopfdruck generieren und kein Mensch da draußen kann noch unterscheiden, ob das KI generiert ist oder mit einer echten Kamera aufgenommen wurde.
Also Sie befassen sich mit ganz vielen Aspekten der KI, gleichzeitig mit der Pädagogik und der Bildung. Das geht von den Studenten dann zu den Schülern und eben auch zu ganz jungen Menschen in der frühkindlichen Erziehung und in den Kitas. Da haben Sie sich dann auch damit beschäftigt, ob das ein Denkverbot sein sollte oder ist das möglich, soll man so junge Menschen schon mit KI konfrontieren? Damit haben Sie sich befasst, wissenschaftliche Literatur auch gecheckt und es gibt sogar ja auch schon Ansätze, sowas zu tun. Manche sagen, das ist gruselig.
Ich würde fast sagen, eigentlich fast alle aus dem Bereich selber sagen, es ist gruselig. Also, weil wir irgendwie das Gefühl haben, es kommt scheinbar den meisten Menschen unmittelbar so eine Vorstellung von Terminator in den Kopf. Also von so einem Roboter, einer bösartigen Maschine, die wir jetzt plötzlich auch noch auf die Kinder loslassen. Und dass das irgendwie so ein Unwohlsein auslöst, ist auch erstmal irgendwie nicht überraschend. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Und meine Erfahrung ist, ich gebe mittlerweile relativ viele auch Veranstaltungen, Workshops zu diesem Thema KI, frühkindliche Bildung, dass die erstmal mit so einer sehr stark von Ängsten und Sorgen geprägten Haltung kommen. Aber dann, und das macht deswegen auch so unfassbar viel Spaß, mit den Menschen aus diesem Bereich zu arbeiten, die sind eigentlich dann doch irgendwie offen und extrem schnell begeisterungsfähig.
Also nochmal ganz konkret gefragt, es gibt tatsächlich schon Kitas, die da schon Versuche unternehmen, oder wie sieht das aus?
Also gibt es aber extrem wenig und das macht das Ganze extrem schwierig, darüber auch zu arbeiten. Aber es gibt ein paar Studien, ein paar Pilotprojekte.
In Dänemark, glaube ich, ne?
Genau, eins ist Helsingborg, wo die einfach die haben ein Tablet genommen, was sie mit einer KI bestückt haben und eine Schnittstelle so zu den gängigen Daten, die man irgendwie braucht. Und da ist es jetzt so, dass die Kinder da hingehen können und fragen können, was gibt es heute zu essen, wer holt mich heute ab, wann werde ich abgeholt, was muss ich anziehen, wie wird das Wetter? Also diese Fragen, die eigentlich vermutlich so routinemäßig immer wieder auftreten, in der Kita-Praxis, die sind da einfach an eine KI ausgelagert worden, dass man plötzlich auch als Fachkraft nicht immer wieder die gleichen Antworten geben muss, sondern dann auch Zeit hat für andere, vielleicht sogar für wesentlichere Dinge, als jetzt zum 30. Mal zu erzählen, was es heute zum Essen gibt. Ich sehe wahnsinnig große Potenziale darin, dass man da zum Beispiel einfach die Fachkräfte entlasten kann im Kontext der Elternarbeit, wenn es darum geht, Elternbriefe zu schreiben oder der Planung, auch Personalplanung, Angebotsplanung, Angebotserstellung, auch der ganze Bereich der Dokumentation ist ein Riesenthema.
Auch in der Vielsprachigkeit, es sind ja auch gerade in Kitas aus verschiedenen Kulturkreisen Menschen mit verschiedenen Sprachen und Muttersprachen und dass auch da die KI unterstützen kann, sozusagen bei solchen Übersetzungen von einfachen Texten.
Genau, das könnte sie auf jeden Fall. Aber da wird es schon schwierig. Da wäre ich mir auch gar nicht so sicher, ob das der richtige Weg ist. Also zweifellos, glaube ich, erleichtert das die Elternarbeit extrem. Wenn ich plötzlich mich auf Arabisch, auf Türkisch, auf Ukrainisch mit den Eltern unterhalten kann, indem ich einfach ein Gerät in die Mitte stelle, was sozusagen in Echtzeit simultan übersetzt, dann macht es das, die ganzen Kommunikationsprozesse erheblich einfacher. Ob das der Schlüssel zum Glück ist, das mit Kindern zu machen, da würde ich aus pädagogischer Perspektive erstmal sagen, vielleicht ist das nicht der richtige Weg. Also wenn man Teil einer Kultur werden will, geht es nicht ohne die Sprache. Und da ist tatsächlich aus meiner Perspektive, ist interessant, dass Sie das ansprechen, wurde gerade eingeladen, genau zu diesem Thema auch auf ein Panel zu sitzen, wo es darum geht, müssen wir überhaupt noch Sprachen lernen? Oder kann das nicht alles eine Maschine machen?
Das hat früher der Babelfisch gemacht, genau. Per Anhalter durch die Galaxis war das so.
Ja, genau. Für mich ist das eine riesengroße Gefahr tatsächlich, weil im schlimmsten Fall, wenn man das zu Ende denkt, gibt es nachher eine Sprache und eine Art und Weise, wie wir Welt abbilden. Und das heißt, wir haben alle die gleiche Weltsicht. Das erleichtert ganz viel, aber aus meiner pädagogischen Perspektive, aus einer bildungstheoretischen Perspektive, geht es eigentlich darum, möglichst viele unterschiedliche Perspektiven auf Welt einzunehmen. Nicht zu sagen, die Welt ist so und so, sondern zu sagen, okay, aus der Perspektive sieht sie so aus, aus dieser Perspektive sieht sie so aus. Und deswegen würde ich gerade sagen, unter KI-Bedingungen, wir müssen eigentlich viel mehr Sprachen lernen, aber auch, und das ist die andere Seite, wo wir auch wieder auf die Kita zurückkommen, wir müssen auch sozusagen die Sprache der Maschinen sprechen, weil die auch einen eigenen Zugang zur Welt erzeugen. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir auch in der Kita schon mit anfangen können. Und dafür braucht man überhaupt nicht, muss man die nicht irgendwie vor ein Tablet oder vor ein Fernseher setzen. Das kann man auch mit Bauklötzen nachbauen. Aber dieses algorithmische Denken, dieses Zerlegen, Aufbauen, nach bestimmten Regeln zu funktionieren, das ist etwas, genau, was wir einfach, glaube ich, fundamental als eine, also neben Rechnen, Lesen, Schreiben, als eine der zentralen kulturellen Praktiken einfach für die Zukunft brauchen werden. Weil alles, was wir machen, wird irgendwie maschinengestützt sein in Zukunft.
Genau das schon ganz früh richtig mit reinzunehmen, dafür plädieren Sie.
Ja, absolut, weil auch die Geschichte uns zeigt, dass die Pädagogik da auch schon einmal mit Pauken und Trompeten daneben gelegen hat.
Und wo denn? Wo war das?
Verheerenden Folgen. Das war bei dieser Idee des Digital Natives. Man ist davon ausgegangen, dass die Generation, die mit einem Smartphone, mit einem Computer groß wird, dass die diese Dinge beherrschen und durchdringen.
Ist das nicht so?
Genau das Gegenteil ist der Fall. Also, um das ein bisschen vielleicht despektierlich überspitzt auszudrücken, die können wischen. Also die können auf einem Tablet von links nach rechts wischen, das können auch, das können kleinste Kinder, fantastisch, sie können das bedienen, aber sie verstehen überhaupt nicht, was im Hintergrund läuft. Und dabei, also wenn das der Fall ist, das heißt, man kann die irgendwie bedienen, weiß aber eigentlich nicht, was die machen, dann begibt man sich natürlich in eine große Abhängigkeit von diesen Systemen, weil man sie nicht versteht, weil man nicht weiß, was eigentlich im Hintergrund abläuft. Und das ist gerade bei einer durchtechnisierten Welt, halte ich das für tatsächlich eine relativ große Gefahr. Und ich würde gerne darauf hinwirken, dass wir diesen Fehler nicht noch einmal machen. Mein Gefühl ist, dass wir sehenden Auges in das gleiche offene Messer nochmal rennen, in das wir schon vor 30 Jahren gerannt sind.
Also mit den Digital Natives, das sind ja die, die direkt mit dem Smartphone schon aufgewachsen sind, die bei ihren Eltern mitgelernt haben, was die da machen und aufs Display gucken und dann nachher eigentlich. Dann aber hatte man den Eindruck, dass sie ihren Eltern schon erklären können, wie ihr Smartphone noch besser funktioniert. Aber das scheint ja noch nicht ganz richtig zu sein.
Ich glaube, auf der Ebene der Bedienung auf jeden Fall. Also die sind sehr gut darin, diese Systeme zu bedienen. Und da sind sie auch wahrscheinlich in den allermeisten Fällen sehr viel besser als ihre Eltern. Aber sie verstehen nicht, was diese Systeme machen. Und ich glaube, gerade bei KI, wenn wir das ganze Thema Halluzination und so weiter haben, wenn ich nicht verstehe, wie diese Systeme funktionieren, dann übernehme ich das einfach, was da am Ende bei rauskommt. Und ich nehme das für bare Münze. Und da muss einem klar sein, dass das, also das ist eine Kategorie, die ja für ein KI-System völlig egal ist. Also ob das, was generiert ist, wahr ist, es kann die KI nicht mehr unterscheiden, weil es ja auch, spielt einfach keine Rolle für sie.
Nun hat man ja den Eindruck, wenn man die Zeitung liest oder wenn man in sozialen Netzwerken schaut, wie komme ich denn da noch hinterher? Wie geht das alles?
Das ist in der Tat ein Riesenproblem für ganz viele, für mich auch und auch in unserem virtuellen Kompetenzzentrum, wo wir uns immer gegenseitig auf dem Laufenden halten. Also auch da haben wir die sogenannte FOMO, also Fear of Missing Out, also die permanente Angst und Sorge, dass man eigentlich die zentralen Entwicklungen verpasst. Ich habe es mir mittlerweile ganz einfach gemacht. Also ich denke nicht mehr im Jetzt, sondern ich denke das Ganze vom Ende her.
Vom Ende her denken, wie meinen Sie das?
Also wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass wir alles, was digital ist, mit KI generiert können. Sei es Code, seien es Bilder, seien es Videos, seien es Texte von kurzen Antworten bis hin zu Büchern, seien es Rechercheergebnisse, all diese Dinge, 3D-Modelle. Ich glaube, das ist einfach das, was in relativ naher Zukunft passiert. Wir können einfach all diese Dinge auf Knopfdruck mittels künstlicher Intelligenz irgendwie generieren und das in einer Qualität, wo wahrscheinlich niemand mehr in der Lage ist, das unterscheiden zu können, ob das von einer künstlichen Intelligenz oder von einer menschlichen Intelligenz generiert wird.
Das muss ich erstmal sacken lassen. Es stellt sich ja die Frage, was machen wir denn überhaupt noch? Auf den Knopf drücken, aber man muss ja wissen, weshalb man und was man damit bezwecken will, wenn man auf den Knopf drückt. Also ich vermute, dass es in der Gesellschaft noch gar nicht so richtig angekommen ist.
Ja, also das ist, gibt ja viele, die sich irgendwie in dieser KI-Community tummeln und auch Leute, die wirklich davon Ahnung haben, weil sie auch aus dieser technischen Seite kommen. Und da ist einer, der sich gerade sehr stark auch im Bildungskontext bewegt, Ethan Mollick, der hat gesagt, selbst wenn man die KI-Entwicklung jetzt stoppen würde, hätten wir immer noch die nächsten 3-4 Jahre davon, würde das, was jetzt schon der Stand ist, würde noch sozusagen unsere Tools verändern. Und ich glaube auch viele, also auch aus so einer existenziellen Perspektive heraus, meiden das viele, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich kenne auch viele, die im Bereich Bild und Ton arbeiten, die haben am Anfang auch, also ich nerve immer alle Menschen mit diesem Thema, da müssen immer alle mit durch, weil mich das so brennend interessiert, auch gerade in Bezug auf konkrete berufliche Bereiche. Und die haben dann immer gesagt, nee, das ist irgendwie alles emotionslos, was da an Text generiert wird oder an Ton, an Sprache generiert wird. Wir brauchen immer noch vernünftige Sprecher, Sprecherinnen. So seit einem halben Jahr kippt das eigentlich überall. Und als ich mich das letzte Mal mit einem guten Freund getroffen habe, dann war auch das Ergebnis, ja, also im Grunde genommen braucht mich keiner mehr. Und das Gleiche betrifft natürlich auch irgendwie den Filmbereich. Ich wäre da nicht ganz so pessimistisch, weil irgendwie... Also ich spiele auch persönlich sehr gerne mit bildgenerierenden KIs rum, weil es mich einfach interessiert, was man damit leisten kann. Und ich habe auch wirklich, glaube ich, Bilder generiert, die optisch irgendwie schön aussehen. Und mir auch die auf irgendwie einem schönen Papier ausdrucken lassen, auf Leinwand ausdrucken lassen. Und ich hänge es mir trotzdem nicht auf. Also es sieht total schön aus, es ist ästhetisch, aber ich hänge es mir nicht auf, weil...
Warum nicht?
Im wörtlichen Sinne, es ist bedeutungslos.
Was meinen Sie mit bedeutungslos? Es ist doch hübsch.
Genau, aber so jemand wie ein Van Gogh oder ein Beuys, die erstellen vielleicht auch, also bei Van Gogh nicht, bei Beuys eher, Kunstwerke, die nicht schön sind, aber die aus jeder Pore vor Bedeutung triefen. Und alle Bilder, die ich mit der KI generiere, können noch so schön sein. Es funktioniert fantastisch für, ich benutze das andauernd, um Präsentationen zu machen. Und in dem Moment, in dem ich sie in eine Präsentation einbinde, dann kriegen sie auch eine Bedeutung. Mhm. Und ich glaube, dass diese Dimension vielleicht wieder für die Menschen wichtiger werden könnte. Wobei natürlich die Frage ist, wenn wir es sozusagen am Produkt selber gar nicht unterscheiden können, was macht das da mit uns?
Wir sind ja nun mal Wetware, glaube ich, aus der Sicht der Software gesehen. Wir sind Körper, wir sind Leib, wir sind in der Praxis, im Vollzug, und dass wir dort tätig werden, so wie ein Vortrag, wenn Sie einen Vortrag halten mit KI-generierten Bildern. Meinen Sie das so, dass es dann Bedeutung gewinnt, im Vollzug?
Ja, also ich glaube, das ist diese Herausforderung, vor der wir stehen. Also ich glaube, das ist das Ziel, wo wir hin müssen. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, den wir auch da schon mal in Bezug auf Digitalisierung gemacht haben. Und auch da stehen wir jetzt sozusagen genau an dieser Schnittstelle. Im Diskurs läuft das unter dem Begriff Digital Divide. Also wir diskutieren im Prinzip seit den 80er, 90er Jahren, damals noch unter dem Begriff Wissenskluft, eine Hypothese, die sagt, mit der Entstehung des Fernsehens und der Massenmedien insgesamt gibt es sozusagen eine Spaltung in der Welt. Diejenigen, die davon extrem profitieren, die sozusagen jetzt aus diesen 300 Sendern, die wir plötzlich haben, diejenigen Sender sich raussuchen, wo sie wirklich auch einen Wissensvorsprung durchgeneriert. Aber der große Teil benutzt es einfach, um sich irgendwie berieseln zu lassen. Das meine ich gar nicht so negativ. Ich glaube, viele sind auch wirklich in so existenziellen Lagen, dass sie einfach auch diese Form von Entspannung brauchen. Das ist gar nicht böswillig, sondern das ist einfach ein Mechanismus, der passiert. Und der diese digitale Spaltung ging dann mit dem Internet und so weiter, ging das immer weiter auseinander.
Man hat einen Wettbewerbsvorteil unter Umständen, weil man schneller ist als die anderen. Und andere bleiben dann sozusagen im klassischen Sinne da stehen, vor der Entwicklung von ChatGPT beispielsweise. Und da besteht ja diese Gefahr, dass sozusagen so eine Wissenskluft oder so eine Kluft wirklich immer sich verstärkt. Die einen, die das damit überhaupt nichts zu tun haben, und die anderen, die sozusagen da fast nur noch mitarbeiten. Sehen Sie das auch so? Ist das ein Wettbewerbsnachteil oder in Ihrem Bereich jetzt bei der Ausbildung von Studenten und Studentinnen, Lehrer und Lehrerinnen, dass die das damit geschult werden müssten oder müssen?
Ja, das sehe ich so. So bei müssen bin ich immer vorsichtig mit solchen Aussagen. Das ist extrem schwierig zu beurteilen, aber ich hatte jetzt gerade auch ein Seminar, also eigentlich ist KI auch nicht mal mein Lehrgebiet, ich bin eigentlich in ganz anderen Bereichen unterwegs, habe mir jetzt aber auch die Freiheit genommen, wirklich mal mit zukünftigen Lehrkräften ein Seminar zu KI zu machen, wie man auch KI sozusagen für die Unterrichtsvorbereitung, Planung einsetzen kann. Und ich glaube, ich hatte noch nie ein Seminar, wo die Studierenden am Ende wirklich mit so viel Dankbarkeit zurückgekommen sind, weil sie gesagt haben, dass, also wir waren am Anfang wirklich skeptisch, klar haben wir das irgendwie mal ausprobiert, aber so richtig eingesetzt haben wir es nicht. Und jetzt haben wir so eine unglaubliche Arbeitserleichterung in der Unterrichtsvorbereitung, in der Planung. Und auch da gar nicht in so einem böswilligen Sinne, so die kürzen jetzt alles ab, sondern die haben aber plötzlich an ganz vielen anderen Stellen Zeit, um sich in Dinge zu vertiefen, um Sachen zu planen, die sie vorher gar nicht gehabt hätten, weil man so sozusagen mit den Alltagsroutinen beschäftigt wäre.
Ja, wenn ich jetzt eine Seminararbeit schreibe, habe ich ja früher mal gemacht, vor vielen Jahren, dann sagt man ja Einleitung, Mittelteil, und dann das Ganze hat eine bestimmte Struktur, die wissenschaftlichem Arbeiten genügt. Also da gibt es ja verschiedene Vorgaben. Und das kann die KI jetzt ja wunderbar strukturieren. Also man schmeißt da so ein paar Sachen rein, mit denen man sich beschäftigt hat. Und die KI, das, was man selber noch nicht so richtig sortiert hat, da hilft sie einem dann dabei. Ist das denn noch okay? Eigentlich kann man das, wenn man das nachher so eine Seminararbeit bekommt, die mit ChatGPT so ein bisschen auf Vordermann gebracht wurde, getrimmt wurde?
Auch das ist eine sehr schwierige Frage, an der sich die Geister scheiden. Es gibt viele, die auch jetzt irgendwie noch diese Position vertreten, dass eigentlich KI in Bildungseinrichtungen bis zur Hochschule nichts zu suchen hat, weil die selber denken sollen, selber schreiben sollen, selber diese Prozesse durchleben und durchlaufen und durchleiden vielleicht auch sollen. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Es gibt einen Professor auch aus Amerika, der einfach mal spaßeshalber versucht hat, also vollständig einen Text zu generieren, was ungefähr das Niveau einer Dissertation hat. Hat innerhalb von 5 Tagen auch fantastische 300 Seiten generieren lassen zu einem hochgradig aktuellen Thema. Hat gesagt, für ihn würde das noch nicht ganz reichen für so eine Dissertation, aber es ist schon ziemlich dicht dran.
Man muss dazu sagen, eine Dissertation kann gut und gerne mal 4 Jahre dauern oder länger.
Genau, ich würde auch sagen, eher länger. Und das hat er in 5 Tagen gemacht und hat gesagt, also 3 Tage davon waren Formatierungsarbeit. Also um das irgendwie sozusagen mit Überschriften, sodass das halt aussieht wie eine Dissertation. Der eigentliche Textgenerierungsteil waren irgendwie 2 Tage. Und das, was dann bei vielen zu der Frage geführt hat, ja, können wir denn überhaupt noch solche Prüfungen abnehmen? Und er selbst hat für mich die eigentlich entscheidende Frage gestellt, die nicht ist, okay, jetzt kann ich meinen ganzen Prozess abkürzen, sondern was hätte ich dann in 4 Jahren machen können? Und ich finde, das ist sozusagen die entscheidende
Frage. Was kann ich noch machen in der restlichen Zeit? Genau. Noch mehr. Ja,
genau. Und ich glaube, wenn wir Wissenschaft so denken, also nicht irgendwie Mensch gegen KI oder KI ist irgendwie so eine Abkürzung und da draußen sind eh nur Schülerinnen und Schüler und Studierende, die die ganze Welt nur bescheißen wollen. Ich glaube, wenn wir diese Sicht aufbrechen und sagen, also wenn Sie wirklich betrügen, dann machen Sie das auch in der Regel aus einer existenziellen Not, weil Sie parallel noch 3 Nebenjobs haben. Ich glaube, die wenigsten Studierenden sind wirklich böswillig und das Gleiche trifft auch auf Schülerinnen und Schüler zu. Es ist eher umgekehrt in meinen Seminaren. Ich bin da immer relativ offensiv. Ich sage, nutzt KI so viel ihr wollt. Und dann kommen die immer danach zu mir und sagen, ah, Herr Wilder, ich fühle mich irgendwie schlecht, wenn ich das mache. Ich fühle mich, als würde ich betrügen. Ich darf es wenigstens kennzeichnen.
Es ist doch nachvollziehbar. Das ist doch dieses, was ist das für ein Gefühl? Das ist ja, dass es nicht die eigene Leistung ist. Oder, was ist das für ein Gefühl?
Ich glaube, das ist wirklich auch ein Systemproblem. Also selbst wenn wir mal die KI rausnehmen, haben wir im Grunde genommen ein System, was Kooperation bestraft. Also wir tun in der Schule häufig an ganz vielen Stellen so, dass wir irgendwie die Zusammenarbeit fördern und Gruppenarbeit und so weiter. Aber immer dann, wenn es entscheidend wird, nämlich bei der Vergabe von Noten, ist die Kooperation im Grunde genommen ein Täuschungsversuch.
Jeder für sich. Die Klassenbester ist der Klassenbeste und dann die Nummer zwei. Und das ist natürlich eine Leistungsskala. Und weil man dem jungen Menschen auf das Leben vorbereiten will.
Das ist eben die Frage, ob es das tut. Und ich glaube, wenn man das von den Problemen ausdenkt, vor denen wir jetzt stehen als Gesellschaft, ist da kein einziges Problem mehr, was ein Individuum alleine lösen kann. Seien es der Klimawandel, seien es globale Migrationsströmungen. Das sind alles Probleme, die wir nur als Gemeinschaft lösen können. Wir haben aber ein Bildungssystem, was ausschließlich auf Einzelleistung fokussiert.
Das heißt, Sie würden jetzt sagen, Kollegen KI?
Ich würde erst mal sagen, Schülern, Mitschülern und Schülerinnen. Und dann im Idealfall, also ich glaube, wenn wir das wirklich von dem Problem ausdenken, kriegen wir diese Probleme am besten in den Griff, wenn wir zusammenarbeiten als Menschen und dann noch Technologien mit hinzunehmen. Das ist sozusagen meine Idealvorstellung, weil auch eine KI einfach Dinge kann, die Menschen nicht können. Ist das große Beispiel von der Proteinfaltung, das war der heilige Gral der Chemie, wo sich Chemikerinnen und Chemiker seit 60, 70 Jahren die Zähne ausgebissen haben. Und plötzlich gab es eine KI, die einfach so unglaublich viele Daten parallel verarbeiten kann, dass die einfach mal so das größte Problem der Chemie gelöst hat und dafür auch einen Nobelpreis gekriegt hat. Das hätten vielleicht Menschen auch irgendwann geschafft, aber niemals in dieser Geschwindigkeit. Ja. Und das ist auch genau das, was diese großen Konzerne machen. Also da sind ganz viele Menschen aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, die zusammen mit Technologien arbeiten. Und mir leuchtet es nicht ein, warum wir unsere nachfolgenden Generationen nicht genau darauf vorbereiten. Und das, was wir jetzt auch an der Universität erleben, aber ist genau das Gegenteil. Also wir versuchen noch stärker zu isolieren. Wir schreiben jetzt Klausuren in Räumen, wo man keine Mobilfunkverbindung hat. Wir machen mehr Einzelprüfungen, nicht weil wir Einzelprüfungen für sinnvoll erhalten, sondern um Technologien künstlich sozusagen rauszunehmen.
Also das ist der aktuelle Fall jetzt hier an der Christian-Albers-Universität zu Kiel oder nur an Ihrem Fachbereich? Oder ist das etwas, was hier allgemein in der Hochschullandschaft gang und gäbe ist noch?
Ich würde sagen, also es ist sehr unterschiedlich und es steht und fällt sozusagen mit den Führungsköpfen. Es gibt Universitäten, wo im Präsidium einfach Personen sitzen, die sehr interessiert sind an diesem Thema KI, die das forcieren, wo relativ schnell allen Studierenden auch ein Zugang zu KI-Systemen eingerichtet wurde, wo man versucht hat zu forcieren, Prüfungen mit KI-Systemen zu konstruieren. Und es gibt andere Standorte, wo eben relativ stark versucht wird, das wirklich irgendwie zu trennen. Und auch da, und da sind wir wieder bei der Frage von vorhin, da geht es auch um Wettbewerbsfragen. Und das, was für mich auch aus einer pädagogischen Perspektive daran wirklich spannend ist, ist eigentlich die Frage, also was ist eigentlich das, was uns Menschen auszeichnet?
Das ist eine spannende Frage.
Genau, und das ist die KI wirft uns darauf zurück, weil plötzlich die KI ganz viele Dinge kann, von denen wir vorher immer gedacht haben, dass es betrifft ausschließlich, also das ist das, was uns Menschen
zu Menschen. Ja, gerade wenn es um Poesie geht oder sowas, wenn man dann so, das ist ja etwas, die generative KI, die sprudelt ja nur so vor Einfällen und wo man sich dann wundert und sagt, okay, Versmaß stimmt vielleicht manchmal nicht immer so ganz und inhaltlich, aber man wundert sich ja trotzdem. Das war ja etwas, was sie von Anfang an wahnsinnig gut konnte, also ChatGPT jedenfalls.
Ja, es gibt eine fantastische Szene von Schotti aus dem Tatortreiniger, wo es auch um die Anthropologie, also die Frage, was ist der Mensch eigentlich, ging. Und da ist er, ich weiß gar nicht, wie er da hingekommen ist, ich glaube, es ist der Nachbarraum von da, wo der Mordfall passiert ist. Und da kommt er plötzlich in Gespräch mit einer Frau, die körperlich beeinträchtigt ist, die im Rollstuhl sind. Und es ging um die Frage, so, was ist der Mensch? Und das Erste, was er natürlich sagt, ist ja der aufrechte Gang. Und diese Person saß nur irgendwie im Rollstuhl. Und dann ist auch Schotti dann auf die Idee gekommen, ja, vielleicht doch nicht. Was ist der Mensch? Wir antworten häufig irgendwie mit intelligent, mit kreativ, mit irgendwie schöpferisch. Und plötzlich ist da irgendwie ein System, was das irgendwie alles kann. Und das führt dann schon irgendwie unweigerlich zu der Frage, was sind wir dann eigentlich noch? Und die eher so eine dystopische, apokalyptische Weltsicht haben, sagt ja eigentlich nichts mehr. So, jetzt übernehmen uns die Maschinen und wir sind überflüssig. Ich kann die Frage nicht beantworten, aber ich glaube, es gibt da noch ganz viel, was wir sind, was die Maschine nicht ist. Und das jetzt so langsam herauszuarbeiten, ist, glaube ich, eine ganz zentrale Aufgabe, um damit wieder das wieder zusammenzubringen und zu sagen, das kann die KI gut, das können wir gut und wie können wir da wirklich, wie können wir da zusammenarbeiten, wie können wir da ko-kreative, kooperative Prozesse machen?
Was ich auch gelernt habe oder gelesen habe, ist, dass es zwischen Dystopie und Utopie ja eigentlich ganz viele Zukünfte geben könnte, dass wir davon ausgehen müssen. Und das, was ich sehr spannend fand, mit dem Kompetenzzentrum so voranzugehen, dass dort verschiedene Szenarien durchgespielt werden, ganz konkrete Anwendungsfälle im Umgang mit KI-Systemen, wo man dann von einem Problem zum nächsten gestoßen wird und dann überlegt, wie wollen wir damit umgehen? Also unter dem Aspekt Zukünfte, Szenarien, ist das etwas, was zu dem der Komplexität, mit der wir es zu tun haben, eine Methode ist, mit diesen Zukünften zu arbeiten?
Ja, ich glaube, das ist ein für mich sehr spannender Punkt, weil ich, also wenn ich mir sozusagen so in der Retrospektive angucke, was ich alles gemacht habe, dann wirkt das nicht so, als gäbe es da einen roten Faden. Also das sind völlig unabhängige Themen, die irgendwie nichts miteinander zu tun haben. In der Dissertation ging es um Superhelden und Superhelden. In meiner Diplomarbeit damals hat alles irgendwie mit einer Analyse des Bildungsbegriffs angefangen. Jetzt ist es irgendwie KI in der Kita. Ich glaube, das, was mich wirklich interessiert, und das ist das, was dann doch wieder der rote Faden ist, ist genau das, was Sie gerade gesagt haben. Es ist die Frage der Möglichkeiten, die wir haben. Und ich glaube, das ist auch das, was sozusagen der pädagogische Gedanke ist. Also mich interessiert eigentlich gar nicht so sehr das, was ist. Mich interessiert vielmehr das, was irgendwie möglich sein könnte, weil diese Idee Gestaltungsspielräume öffnet. Und deswegen störe ich mich auch an ganz vielen Analysen zum Thema KI, die immer scheinbar deterministisch voraussagen, wie sich die Zukunft entwickelt wird. Das spricht den Menschen genau diesen Gestaltungsspielraum ab. Und ich glaube, wir haben ganz viele Möglichkeiten. Also wir sind nicht Opfer dieser Dinge, sondern wir sind schon auch in einer gestaltenden Position, aber da muss man hinkommen.
Und wie kommt man dahin? Da sind wir wieder beim Thema auch der Pädagogik. Es könnte ja auch sein, dass man sich abschottet, das hatten wir jetzt gerade besprochen, man schottet sich komplett ab, lernt alles auswendig, holt die alten Schulbücher raus und macht sozusagen so weiter, wie man das vor der KI gemacht hat. Und das andere ist, sich ist das Einlassen, kritisch Einlassen?
Ich finde, das ist der zentrale Schritt. Ich glaube schon, dass es da noch an ganz vielen Stellen gute Gründe gibt zu sagen, okay, hier nicht. Also auch in der frühen Kindheit. Wir probieren das mal aus und stellen fest, das führt eigentlich gar nicht dahin, was wir wollen. Hier nehmen wir es wieder raus. Aber das können wir erst, wenn wir diesen Dingen offen gegenüberstehen.
Da ist ja ein Gedanke auch bei der, was ich da gelesen habe, selbst wenn wir sagen, in der frühkindlichen Erziehung wollen wir keine KI haben, kommt die schleichend hintenrum ins Kinderzimmer mit einem Bärchen, was plötzlich dann KI-gesteuert sprechen kann und ganz tolle Erlebnisse vermittelt sozusagen als Familienmitglied. Also das ist das Tamagotchi 10.0 oder so.
Genau, die KI ist da und die wird diese Prozesse verändern und da kommen wir nicht drum rum und darauf müssen wir uns einstellen. Also das ist, glaube ich, das, was ich dann noch in den Vorträgen immer deutlich mache. Also selbst wenn wir persönlich das alles für blöd finden, es verändert die Welt und es ist da und die Kinder werden in dieser neuen Welt groß. Und aus pädagogischer Sicht fände ich es gut, wenn die in einer reflektierten und kritischen Weise damit umgehen würden. Und dafür müssen sie es aber genau lernen. Und meine größte Sorge, und dann sind wir wieder bei der digitalen Spaltung, ist, dass es eine kleine Gruppe gibt von Kindern und Jugendlichen, die in einem sehr privilegierten Elternhaus groß werden, wo die Eltern das für die übernehmen, die diese Systeme sehr reflektiert, sehr konstruktiv einsetzen können. Und ein Großteil, der das nicht kann, weil er einfach nie die Möglichkeit hat. Und ich glaube, da fängt das in der Kita an, über die Grundschule, Schule, Universität, dass wir diese ungerechte Spaltung, dass wir dagegen anarbeiten. Und das Beispiel, was Sie gebracht haben, das ist total präsent. Es gibt, gerade letzte Woche haben, glaube ich, OpenAI, also der große Konzern hinter ChatGPT, und Mattel, einer der größten Spielzeughersteller der Welt, die haben eine Kooperation abgeschlossen. Das heißt also, eine Barbie, die vollständig sprachfähig ist, die ist unterwegs. Das wird einfach passieren.
Nochmal eine weitere Frage. Wie, wenn wir diese Kluft vor uns sehen zwischen denjenigen, die dann sagen, ach, wenn ich jetzt KI höre, da will ich nichts mit zu tun haben. Wie würden Sie als Pädagoge sagen, wie könnte man sich dem nähern?
Ich glaube, der Schlüssel zum Glück ist da unfassbar einfach. Es ist ausprobieren. Und ich habe jetzt, hatte das, als wir noch über die frühe Kindheit gesprochen haben, hatte ich das ja schon kurz angedeutet. Ich war, vor einem halben Jahr gab es, ungefähr vor einem halben Jahr, einen Fachtag zum Thema KI und frühkindliche Bildung in Lübeck. Wirklich ein ganzer Tag, wo wir uns nur mit diesem Thema beschäftigt haben. Ein fantastischer Fachtag, wo ich das Glück hatte, den Eröffnungsvortrag halten zu dürfen. Und da ist es so, wie ich es auch vorhin schon beschrieben habe, es ist immer so Angst und Sorge am Anfang, aber dann irgendwie gehen die doch los und probieren das aus. Und Teilnehmer dieses Fachtags, vor allen Dingen auch aus der Leitungsfunktion, die habe ich jetzt vor 2-3 Wochen in Lübeck wieder getroffen. Und die haben gesagt, das hat wirklich was verändert. Also am Anfang wollten die auch gar nicht dahin zu diesem Fachtag, hatten irgendwie keine Lust. Und jetzt haben sie es doch irgendwie einfach mal ausprobiert. Und plötzlich setzen die an allen Stellen irgendwie KI ein. Und es ist total fruchtbar. Und es macht auch noch Spaß. Und da hat sich tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, durch diesen einen Tag haben sich da schon ganz viele Praktiken und diese Haltung verändert. Und man sieht plötzlich, ja, was man damit auch machen kann. Und ich glaube, also es gibt in ganz vielen verschiedenen Facetten gibt es eine ganz zentrale Angst des Menschen, und das ist die Angst vor dem Unbekannten. Das ist also deswegen funktionieren der Filme wie Der Weiße Hai so fantastisch, weil wir ihn eigentlich im ersten Teil nie sehen. Und sobald wir, also solange wir die Dinge nicht sehen, machen sie uns wirklich Angst.
Das war ja aber eigentlich der Not geschuldet, weil sie kein vernünftiges Modell hatten. Aber das hat dazu geführt, dass das einer der erfolgreichsten Blockbuster oder der erste überhaupt geworden war.
Ja, absolut. Und ich glaube, das ist absolut analog bei diesem KI-Thema. Also wir haben wenig Berührungspunkte damit. Wir haben wahrscheinlich faktisch ganz viele, wir merken das nur gar nicht. Also jedes Mal, wenn man irgendwie das Navi anschmeißt, mittlerweile ist das irgendwie eine KI. Jedes Mal, wenn man irgendwas googelt, ist das eine KI. Aber wir wissen es nicht. Und das heißt, wir glauben eigentlich, wir setzen sie nicht ein. Und genau.
So. Aber letztendlich kann man ja einer KI nicht vertrauen. Grundsätzlich ja erstmal nicht.
Das würde ich genauso sehen. Ich glaube auch, dass das ein, ich würde also philosophisch sagen, es ist ein Kategorienfehler. Also ich glaube, KI ist nicht mal eine Instanz, der man irgendwie sinnvoll vertrauen könnte. Also ich vertraue eben auch meinem Auto nicht, dass es mich von A nach B fährt. Wem ich vertrauen muss, ist den Leuten, die das Auto gebaut haben oder dem Mechaniker oder der Mechanikerin meines Vertrauens, dass die mich nicht übers Ohr hauen. Da muss ich vertrauen, aber dem Auto muss ich nicht vertrauen. Das ist einfach eine unsinnige Kategorie. Das funktioniert oder es funktioniert nicht und das ist sozusagen völlig unabhängig von meinem.
Wenn es jetzt ein selbstfahrendes Modell ist, also Tesla versucht sich da ja gerade drin, andere sind schon ein bisschen weiter, weil sie noch weitere Sensoren eingebaut haben, nicht nur Kameras, da muss ich dann doch schon drauf vertrauen, weil ich ja die Hände gar nicht mehr am Steuer habe. Oder wie funktioniert das sonst?
Die Frage ist, wem muss ich da vertrauen? Und was? Und also eins, was ich für ein relativ zentrales Problem halte bei dieser ganzen Diskussion um KI, ist die Anthropomorphisierung, also die Vermenschlichung. Also wir sind häufig dazu oder ganz schnell dabei auch zu sagen, so ChatGPT versteht mich oder ChatGPT fühlt das so oder ChatGPT hat ja wahnsinnig einfühlsam auf mich reagiert. All das ist Quatsch. Also ChatGPT ist nicht einfühlsam.
Das fühlt sich ja so an. Ist auf der emotionalen Seite, also die Gefahr, so etwas zu vermenschlichen, die liegt auf der Hand. Und das zu fühlen, was der Körper und was der Geist, was die Seele damit machen, ist so eine ganz andere Geschichte.
Ja, absolut. Und das ist, würde ich sagen, genau ein zentrales Problem. Und das auch, wo wir mit Wissen, mit Aufklärung gegen anarbeiten müssen, dass wir sagen müssen, ChatGPT versteht dich nicht. ChatGPT hat keine Empfindungen. Und das ist genau das, worüber wir im Grunde genommen die ganze Zeit sprechen. Also ich muss durchdringen, was diese Systeme tun können und was nicht, um nicht dadurch auch extrem anfällig zu werden für Manipulation. Und das Gleiche, würde ich sagen, trifft im Grunde genommen auf Vertrauen zu. Also das ist, Vertrauen impliziert für mich immer auch die Möglichkeit, dass es ein Gegenüber gibt, was mich intentional, also zielgerichtet betrügen möchte. Und die KI, also die verfolgt überhaupt, die hat keine Intention. Möglicherweise gibt es Hersteller, die damit Intention verfolgen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Die KI selbst ist immer intentionslos. Also sie hat keine eigene Intention, sondern sie führt Funktionen aus, die wir ihr irgendwie vorgegeben haben oder diejenigen, die diese Systeme programmiert haben.
Die Programmierer vorgegeben haben letztendlich. Und wenn es funktioniert, wird es nicht mehr hinterfragt.
Ja, und das ist genau das Problem. Und deswegen brauchen wir eben diese kritisch reflektierte Haltung. Ich muss ganz ehrlich sein, eigentlich kann ich das nicht mehr hören, weil irgendwie jeder das fordert und niemand sagt, was heißt das eigentlich? Also was bedeutet das wirklich auch im Umgang mit künstlicher Intelligenz? Ja, aber irgendwie ist es doch das, was wir am Ende brauchen, weil wir sonst einfach, Peter Birgi hat das so schön formuliert, er hat irgendwie 10 Thesen über Bildung aufgestellt und da ging es auch um die Frage, also sein Titel ist, wie wäre es, gebildet zu sein? Und da macht er eine These auf und die sagt, Bildung schützt uns davor, Opfer zu werden. Und ich glaube, das ist hier ein ganz zentraler Aspekt. Deswegen müssen wir müssen gebildet sein. Das heißt, wir müssen auch viel, viel wissen, weil nur noch irgendwie Wissen das ist, was es uns hilft, uns irgendwie zu orientieren, auch die Ergebnisse von einer KI einordnen zu können. Wenn ich überhaupt kein Orientierungswissen habe, das heißt, keine Marker, wo ich sage, okay, das ist irgendwie wirklich plausibel, das ist schlüssig oder nicht, die verkauft mir alles. Und wenn ich es nicht einordnen kann, bin ich ihr wirklich irgendwie auch ausgeliefert.
Also wenn man früher Abitur machen wollte, und das gilt sicher auch für andere Abschlüsse, die man machen kann, dann sprach man von einem gewissen Bildungskanon. Das ist ein relativ alter Begriff, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil das in den 80er Jahren genauso gefordert wurde, als ich eben Abitur machte. Und da wurde gesagt, das und das musst du können und da in diese Richtung, dieses Wissen musst du haben, hier in der Musik, da in der Literatur. Fordern Sie so etwas jetzt quasi in Bezug auf KI und maschinelles Lernen? Ist das etwas, was dazugepackt werden muss? Oder geht es mehr um das Denken, Denkwerkzeuge selbst, wie man umgeht mit neuen Technologien? Also, oder wie meinen Sie das?
Nee, ich sehe das genauso. Mein Problem ist ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Ich will am liebsten natürlich alles haben. Aber so mein Gefühl, auch im Moment im Diskurs, ist, dass es schon irgendwie eine sehr starke Bewegung dahin gibt, zu sagen, also das läuft unter diesem Begriff AI-Literacy. Also wir müssen jetzt im Grunde genommen nur noch wissen, wie wir also
KI... Schreiben lernen und lesen lernen, dass man diese KI als eine Art, ja, wie so eine Fremdsprache begreift, die etwas mehr kann
als... Ja, hauptsächlich aber auch wirklich als so Kompetenz, also als Fähigkeit, die irgendwie anzuwenden. Und dass das sozusagen eigentlich nur noch das ist, was wir brauchen. Ich glaube, das geht in die falsche Richtung. Und ich glaube nicht, dass wir das abkürzen können.
Okay, also es müssen doch noch ein paar Dinge gelernt werden, ja, und direkt im direkten Kontakt oder auch vielleicht mit Hilfe von KI-Agenten, die einem dann etwas über die römische Geschichte erzählen, weil das für unser Verständnis, weil es auch in so vielen Rechtsnormen und überhaupt vieles, was wir sehen, wäre ohne die Römer nicht denkbar. Also meinen Sie sowas auch?
Genau, ich glaube, das gehört alles mit dazu. Und ein Aspekt, den Sie gerade auch gesagt haben, ist für mich ganz entscheidend, weil KI ist nie Zweck. Und das ist sozusagen das, wo wir hinkommen müssen. Es ist immer ein Mittel. Und wir müssen die Zwecke setzen. Wir müssen entscheiden, was wollen wir? Also sowohl auf individueller Ebene, was möchte ich als Individuum, als auch als Gesellschaft? Wo wollen wir eigentlich hin als Gesellschaft? Und erst wenn wir diese Frage für uns geklärt haben, dann können wir sagen, wie können wir KI einsetzen, um dieses Ziel zu erreichen? Wann hilft uns KI? Aber auch festzustellen, wann ist KI genau das, was vielleicht das Gegenteil bewirkt? Wenn es zum Beispiel um die Reproduktion von Stereotypen, Strukturen geht, wo liegen da die Gefahren? Und kann ich das sozusagen im System selber korrigieren oder nicht? Und wenn ich feststelle, ich kann es auch im System nicht korrigieren, dann muss es vielleicht auch Bereiche geben, wo man sagt, okay, hier hat KI ist wirklich fehl am Platz, weil es kontraproduktiv ist, weil es dem entgegensteht, was wir eigentlich wollen. Aber für mich steht ganz klar als erstes diese Frage danach, wohin wollen wir eigentlich? Was ist? Und dann sind wir wieder bei den Möglichkeiten, bei der Utopie. Wie stellen wir uns eigentlich die Gesellschaft vor? Wo wollen wir als Gesellschaft hin? Um dann die Frage zu stellen, Wie können wir tatsächlich auch dann KI einsetzen, um das zu unterstützen, um das zu erreichen?
Also wenn es darum zum Beispiel um Dialog geht, also als eine Grundfähigkeit, also das ist ja etwas, was uns Menschen auszeichnet, also die Sprache, dass wir uns austauschen können. Und gerade in dem Gebiet ist die KI, tut sie so, als könnte sie sprechen, aber sie kann nicht wirklich einen Dialog führen, so wie wir das jetzt gerade tun, oder nicht?
Ich glaube, das ist mein Gefühl, dass wir das schon irgendwie relativ lange verloren haben, also eine wirkliche Dialog- und Diskurskultur. Also auch wenn Politik im Grunde genommen nur noch über Twitter oder X stattfindet, dann ist, also ich habe an vielen Ecken das Gefühl, dass wir das eigentlich verloren haben, aber das ist das, was wir eigentlich tatsächlich bräuchten. Und genau die Beispiele, die Sie auch beschreiben, finde ich da wahnsinnig treffend und zentral. Ein wirklicher Dialog, ein Diskurs hat mit Widerständigkeit zu tun. Und eine KI, die ist darauf, also die KI will sie am Ball halten, die will, dass sie bei ihr bleiben. Und deswegen ist sie wahnsinnig gefällig.
Das ist mir auch schon aufgefallen.
Sie sagt uns im Grunde immer das, was wir hören wollen von uns. Und das führt ja auch dazu, und das sieht man auch, wenn man jetzt sozusagen die Statistiken, die Nutzungsstatistiken sich anguckt, stellen wir fest, dass innerhalb eines Jahres schon eine sehr starke Verschiebung gab. Also während man am Anfang diese Systeme eher für wirklich konkrete Aufgaben genommen hat, entwickle mir eine Forschungsfrage, schreib mir einen Text, schreib mir einen Code für irgendetwas, haben die jetzt immer mehr die Rolle von wirklich Alltagsbegleitern, von Freunden, Freundinnen, die sich mein Leid anhören, die, mit denen ich meine Probleme diskutiere.
Mich in meiner Welt bestärken.
Genau. Und wenn man das wirklich konsequent zu Ende denkt, und da, ich bin eigentlich nicht so dystopisch, aber wenn man das da zu Ende denkt, ist das, was da rauskommt, eine Welt voller Narzissten und Narzisstinnen. Also wenn ich immer nur bestätigt werde in dem, was mir tue, und nie ein Gegenüber mir sagt, stopp, das ist der falsche Weg, das ist eine... Ich habe eine andere Meinung dazu und du musst nicht meine haben, aber es gibt eine andere Position. Und lass uns doch mal beide irgendwie auseinandernehmen. Das wäre ja das, was in einem Dialog oder in einem Diskurs irgendwie passieren müsste. Das findet so im Grunde genommen bei der KI nicht statt, weil sie immer nur, sie ist einfach wahnsinnig gefällig.
Also ist ein Appell auf jeden Fall auch von pädagogisch und überhaupt von philosophisch-pädagogischer Seite, genau den Blickkontakt und den Dialog zu suchen, auch im menschlichen Gegenüber ist es. Das hört sich jetzt sehr einfach an, aber im Endeffekt, anders geht's ja nicht.
Ja, und auch wenn ich damit auch in meiner eigenen Zunft immer anecke, ich bin wirklich auch ein Freund des Begriffs Streit. Also man muss auch wirklich streiten können. Und das darf auch irgendwie mit unterschiedlichen Positionen auseinandergehen. Und auch das ist völlig okay. Also das, was wir brauchen, ist da auch wieder diese Offenheit. Man muss sich schon irgendwie auf den anderen einlassen. Man muss ihn auch erstmal in seiner anderen Position ernst nehmen. Und dann kann man anfangen, über einen reflexiven Prozess auch über die eigene Position nachzudenken. Und das heißt gar nicht, dass man die eigene immer ändern muss. Also es geht nicht darum, nur noch Opportunistinnen und Opportunisten irgendwie in die Welt zu bringen. Sondern es heißt einfach sozusagen, sich damit auseinanderzusetzen, zu reiben. Denn am Ende ist eine eigene Weiterentwicklung sozusagen nur über den Widerstand möglich. Also wenn ich immer nur bestätigt kriege, was ich weiß, dann komme ich keinen Schritt vorwärts, außer dass sich meine Weltsicht immer weiter verhärtet. Nun könnte man das bei einer KI auch einprogrammieren. Das ginge schon. Das steht aber überhaupt nicht in den ökonomischen Interessen derjenigen, die diese Systeme anbieten.
Die Streitbarkeit als Sparringspartner könnte man sicherlich ja, könnte man ja dann als Vorgabe wählen, prompten und sagen, übernimm bitte die Rolle des Kritikers sozusagen. Das würde ja schon gehen. Da würde man ja sagen, okay, Mensch, super Geschichte, das Abo verlängere ich.
Genau, ich glaube auch, dass das so funktionieren könnte, aber genau wie Sie es eben schon beschrieben haben, das setzt viel voraus. Also das setzt erstmal eine Haltung voraus, die das möchte. Die meisten Menschen möchten nicht kritisiert werden, sie wollen nicht in den Dingen angegriffen werden. Ich möchte nicht hören, dass das Bild irgendwie komisch aussieht oder der Text einen schiefen Satz hat, sondern eigentlich möchte ich gerne Bestätigung. Aber dann geht es eben nicht weiter, so, dann wird es keine Entwicklung geben. Und das heißt, einerseits ist es eine Haltungsfrage, die ich brauche. Andererseits ist es dann auch das Wissen. Also was muss ich in dieses KI-System einspielen, dass ich so eine Rückmeldung bekomme? Und was sind dann am Ende aber doch die Grenzen, wo es vielleicht aufhört?
Ein Versprechen der KI ist ja, alles, was sich irgendwie wiederholt und standardisierbar ist, dass das entfernt oder abgekürzt werden könnte. Andererseits gibt es ja Menschen, die sagen, wir brauchen Wiederholung, also wir stehen jeden Morgen auf, also wir atmen, das sind Rhythmen, also da sind viele Wiederholungen Und wenn man das alles streichen würde, ist die Frage, ob das so funktioniert mit den Abkürzungen.
Alle Prozesse, in denen es irgendwie klare Muster gibt, die identifiziert werden können und die man wiederholen kann oder dann muss für diese Tätigkeiten, können wir, glaube ich, sehr gut durch KI-Systeme abbilden und dadurch auch den Mensch in diesen Dingen ablösen. Ob der Mensch so funktioniert, das weiß ich eben auch nicht. Also wir dürfen da uns nicht selbst zum Experimentierfeld machen.
Die Gefahr besteht ja, dass man immer neue Apps ausprobiert und sozusagen zu wenig das auswertet, quasi im größeren Zusammenhang. Also.
Genau, und auch das setzt wieder ganz viel Selbstreflexivität voraus. Also selbst zu erkennen, dass man möglicherweise diese Routinen, die man vielleicht doch im Alltag als lästig empfindet, wo man erstmal froh ist, dass sie wegfallen, dass man dann irgendwie vielleicht die Offenheit hat und festzustellen, vielleicht taten sie mir doch ganz gut. Vielleicht ist es doch gut, jeden Morgen irgendwie die gleiche Routine zu haben, weil ich sonst überhaupt nicht mehr in den Tag komme.
Mein Office-Programm schlägt mir jetzt neuerdings, also schon seit längerer Zeit vor, wenn eine E-Mail reinkommt, schon 3 Antworten. Ja, danke, super, E-Mail mich später. Also, und dann kann man das auswählen, das geht super schnell.
Ja, also.
Habe ich bisher noch nicht in Anspruch genommen. Ich bin manchmal kurz davor und denke dann aber, mein Gegenüber wird das merken, weil er oder sie die gleichen Vorschläge vom Office-Programm bekommt. Und man schickt sich dann nur noch Meldungen, die einen abkürzen, die Kommunikation, die man miteinander dann doch nicht haben will.
Also ich bin ja hier ganz offen und ehrlich, ich nutze das auch so, also nicht bei diesen sehr einfachen Sätzen, die ist einfach nicht meine Art zu kommunizieren, wie man vielleicht auch hört. Aber ich habe, also andersrum, vielleicht ganz allgemein, ich benutze KI mit Vorliebe, um Absagen zu schreiben. Also ganz einfach, relativ schnell nach der Veröffentlichung von ChatGPT wurde ich angefragt für ein Forschungsprojekt, wo es auch irgendwie um KI geht, um Ethik, eigentlich auch ein super spannendes Projekt. Aber ich war wirklich auch an meinen Belastungsgrenzen, also ich konnte einfach nicht mehr nehmen. Und habe die KI gebeten, mir doch bitte eine höfliche Absage darauf zu schreiben. Hat die KI fantastisch gemacht. Ich habe das abgeschickt und ich hatte 10 Minuten später, das passiert eigentlich nie im wissenschaftlichen Kontext, ich hatte 10 Minuten später eine Antwort, dass das wirklich die schönste und höflichste Absage war, die diese Person jemals irgendwie erhalten hat. Und sie möchte doch gerne in Zukunft sehr gerne weiter mit mir kooperieren.
Also die Absage dann standardisiert oder hübsch überarbeiten lassen, man schaut sich das und liest sich das nochmal genau durch. Und die Zusage, da würden Sie dann aber sagen, da gehen Sie nochmal selber ran.
Ich glaube, es ist immer ganz unterschiedlich. Es hängt auch tatsächlich davon ab, wie gerade die Rahmenbedingungen sind, wie viel Zeit habe ich, wie wichtig ist es mir auch, schon auch eine Frage der Prioritätensetzung. Aber tatsächlich ist es so, dass ich KI wirklich in ganz viele Prozesse im Alltag schon irgendwie integriert habe und das für mich auch schlüssig ist, weil es mir tatsächlich auch dadurch Zeiträume eröffnet, um Dinge zu tun, die ich, bin ich ganz ehrlich, die ich lieber mache, ne? Die mir mehr Spaß bereiten, als jeden Tag 70 E-Mails zu schreiben. Das ist wichtig, aber da steckt für mich in den meisten Fällen irgendwie kein Gewinn drin. Das ist nichts, was mir irgendwie, dafür habe ich den Job nicht gemacht, um E-Mails zu schreiben.
Ich habe neulich mal in meinem Fragmente-Archiv, also ich habe so ein paar Dateiordner, wo ich mal so Sachen angefangen habe, da habe ich etwas gefunden, das hatte ich überhaupt nicht ausgearbeitet. Ich habe ein paar Stichworte geschrieben, 3-4 Gedanken, einen Titel für das, was ich da schreiben wollte. Dann habe ich der Apple, in diesem Fall der relativ neuen Apple-KI, gesagt, bitte schreib da mal was drüber, ein kleines Essay. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass mit den Fragmenten, mit diesen unzusammenhängenden Stücken von Daten, die KI eigentlich genau am Ende das geschrieben hat, was ich hätte auch schreiben können. Aber ist es denn noch mein Text?
Für mich ist, also passiert genau das Spannende in diesem Moment. Und also für mich ist das Ganze langweilig, wenn ich sage, ich schmeiße meine Fragmente da raus, dann drücke ich auf den Knopf und das, was bei rauskommt, reiche ich so durch. Aber was passiert, wenn ich plötzlich anfange, darüber nachzudenken? Und manchmal stellt man fest, okay, es ist eigentlich genau das, was ich sagen wollte.
Das war so wirklich.
Das passiert, absolut. Und dann ist man erschrocken, warum man sich selber auf die Idee gekommen ist, das so auszudrücken, weil es doch eigentlich so einfach ist und so naheliegend. An anderen Fällen gibt man was rein und man ist überhaupt nicht zufrieden. Und dann fängt man an, das anzuändern und sagt der KI, nee, Moment mal, so stimmt das doch alles gar nicht, das wollte ich überhaupt nicht sagen. Aber das Spannende ist sozusagen der Moment, wo genau diese selbstreflexiven Prozesse in der Auseinandersetzung mit der KI anfangen. Und genau, ich glaube, es ist dann ein Problem, wenn wir wirklich am Ende eine Gesellschaft haben, die fähig ist, auf den Knopf zu drücken. Aber wenn wir eine Gesellschaft haben, die fähig ist dazu, in einer reflexiven Art und Weise...
Also einfach nachdenken darüber, nachdenken, genau, sich das wirklich nochmal anschauen,
weiter,
was da steht.
Also das sozusagen als zusätzliche Ressource, als das, was wir sonst auch, also auch früher habe ich meine Texte irgendwelchen Kolleginnen und Kollegen, Freunde gegeben, die drüber gelesen haben und die gesagt haben, Nikolaus, das kannst du so nicht sagen, das versteht kein Mensch oder manchmal kam auch einfach das schlicht falsch, was da steht. Und auch da war, das war ja der gleiche Prozess. Also man hat dann einen Input gekriegt, eine Rückmeldung, mit der hat man weitergearbeitet. Manchmal hat man gesagt, oh ja, stimmt. Manchmal hat man gesagt, du spinnst, ich lasse das so, wie es ist. Und genau in dieser Art und Weise können wir auch KIs benutzen. Einfach um sozusagen daran gemeinsam an den Dingen zu arbeiten, die man irgendwie ausdrücken möchte.
Insofern gibt es für Pädagogik und für, also an Ihrem Institut, Sie sind ja Multiplikator, noch wahnsinnig viel zu tun. Was sind denn da so ganz konkrete Schritte, also auf dem Weg dahin? Wie weit sind Sie da schon?
Also ich würde sagen, wir sind noch nicht mal in den Kinderschuhen, weil da wirklich alles dran hängt. Und auch das haben wir auch, als wir schon über Schule gesprochen haben, hatten wir schon so am Rande, am Wickel. Ein ganz zentraler Punkt sind wirklich Prüfungsformen. Und der Diskurs, den wir so in den letzten 2-3 Jahren, als diese ganze Entwicklung losgetreten wurde, haben, ist eigentlich ein extrem konservativer. Eigentlich geht es darum, das, was wir immer schon gemacht haben, irgendwie zu bewahren. Und es gibt auch schon wirklich interessante Ansätze, wie man Prüfungen anders machen könnte.
Was wäre da so eine Idee?
Es gibt zum Beispiel einen, die jetzt einen sehr guten Leitfaden dafür gemacht haben, dass man in Facharbeiten und Hausarbeiten zum Beispiel immer so ein reflexives Moment mit einbaut, wo die dürfen KI benutzen. Es muss aber immer noch ein Teil da kommen, wo sie sozusagen sich über den Einsatz mit KI reflexiv auseinandersetzen und das sozusagen dazu schreiben. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir ran müssen, wo wir einfach vielleicht auch mal alles irgendwie vom Tisch wissen, was wir die letzten 40 Jahre gemacht haben oder noch länger.
Also die Bildungspolitik kommt ja noch aus dem Wilhelminischen Reich so ungefähr. Also die Bildungsideale und natürlich humanistische Bildungsideale mit dabei, ist hohe Ansprüche. Auch das Musische ist ja auch extrem wichtig. Heute gibt es immer noch junge Menschen, die Violine üben und dass es nicht ersetzt werden kann durch Digitalität. Wir sprechen immer über die KI, wir sprechen über die Digitalität und es gehört ja aber noch so viel mehr dazu. Das ist, glaube ich, etwas, was wir auch nicht vergessen dürfen, wenn ich das mal so sagen darf.
Und das ist für mich die positive Seite des Ganzen, also auch bei allen kritischen Aspekten, die wir diskutiert haben. Aber Also mein Menschenbild ist ein zutiefst sinngetragenes Menschenbild. Also das, was der Mensch möchte, ist Sinn. Und das, was die KI nicht kann, ist Sinn. So, und insofern, glaube ich, wird das nie überflüssig sein. Und wir wollen uns ausdrucken, wir wollen Bedeutung schaffen. Und die einen machen das über Computerspiele, die anderen machen das, indem sie Violine spielen. Und es ist überhaupt nicht für mich schlüssig, warum man das jetzt plötzlich alles nicht mehr tun sollte.
Die Menschen spielen Schach, obwohl Schachprogramme sie schon vor Jahrzehnten geschlagen haben.
Genau, weil es uns einfach ja auf Freude bereitet und wir uns dadurch ausdrücken können und es uns was gibt. Und ich glaube, all diese Dinge fallen nicht weg. Und deswegen, also ich glaube, es ist halt extrem unproduktiv, das immer so gegeneinander auszuspielen. Also wir reden eigentlich immer von Mensch, da Mensch und gegen KI und was können wir eigentlich von Menschen erhalten. Ich glaube, das sind aber eigentlich die falschen Punkte, sondern wir müssen gucken, so was wollen wir, was schafft Sinn für uns und wie kann ich dann KI einsetzen, um das irgendwie zu fördern, zu unterstützen.
Herr Wähler, vielen Dank für das Gespräch.